Ja, wir starten heute mit dem Thema Bauen. Wir sind ja ganz vieles am Bauen an der Tannenstrasse und es ist hier auch wunderschön dargestellt. Vielleicht gefällt dir die einen Werkzeuge besser oder die anderen besser. Gerade heute starten wir mit dem Thema Bauen mit Gold statt Stroh. Darum stehen auch die Sachen da vorne. Also ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass ich mitten in der Predigt anfange zu essen oder so. Wobei, das würde mich schon noch anmachen, ehrlich gesagt. Aber das Käffeli fehlt dann schon noch dazu. Aber das Stroh, ihr seht das Stroh, oder? Das kann ein Bild sein für unser Stroh. Und die schönen Goldsteine da machen doch gerade an zum Dreibeissen. Das dürfen wir dann nachher geniessen bei unserer Kaffeebar. Und das ist das Thema für heute. Bauen mit Gold statt Stroh. Und ich habe mir mal überlegt, ich habe verschiedene Bauwerke herausgesucht, die mich besonders faszinieren. Ich bringe euch da mal meine Top 4. Weil ich finde, Bauwerk, das ist etwas, das sehr fasziniert. Eines von diesen Bauwerken, das mich fasziniert, das ist die Brücke Viaduc de Millau in Frankreich. Das ist die grösste Schrägseilbrücke der Welt. Mich fasziniert die, weil die tut einfach ein ganzes Tal auf einmal überbrücken. Also um sich Dimensionen ein bisschen bewusst zu sein, würde man da den Eiffelturm nebenan aufstellen, neben dem höchsten von diesen Pfosten, der wäre kleiner. Also ein gewaltiges Bauwerk. Für mich auch sehr faszinierend, weil eine Brücke, die verbindet immer verschiedene Orte miteinander. Ist jemand schon mal drüber gefahren? Die ist noch nicht so lange eröffnet. Ah, das hat einzeln, das muss sicher... Ja, das kostet natürlich im Auto, das ist klar, ja. Also könnt ihr mal fragen gehen, wie sich das anfühlt, über so eine gewaltige Brücke drüber zu fahren. Ein anderes Bauwerk, das mich sehr fasziniert, Familia Sagrada, die Kathedrale, die gebaut wird in Barcelona. Sie sind schon über 100 Jahre dran und sind immer noch nicht fertig. Sie planen, dass es irgendwann in den nächsten Jahren dann fertig wird, aber wahrscheinlich geht es dann gleich noch viel länger. Das weiß man nicht so genau. Mich fasziniert eine Kathedrale, die entsteht mitten in der Stadt. Ein Kunstwerk, ein Wahrzeichen und gleichzeitig auch ein Hinweis auf Jesus, also der mittlere Turm, der steht glaube ich noch lange nicht, aber das wird einmal der höchste, der alles überragt und das wird der Turm, wo Jesus gewidmet ist. Jesus soll alles überragen und im Zentrum stehen. Und mich fasziniert es auch, dass da wirklich etwas Zeit hat, zum gebaut werden, so quasi Zeit, dass etwas wachsen kann. Wer ist dir schon mal schauen? Ah, schon ganz viel, ja, das ist natürlich... Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, ob es jetzt mehr für Touristen gebaut wird oder wirklich für Jesus. Da kann man ja ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein. Aber sehr faszinierend finde ich es. Panama-Kanal, über 80 Kilometer lang mit den Binnensee. Ich bin dort mit der Janine, sind wir dort mal schauen, da die einen Schlüsse und das ist wirklich gewaltig, wie die Schiffe da durch den Kanal durchgeführt werden. Ich habe gelesen, dass 5% vom ganzen weltweiten Schiffsverkehr, also Frachtverkehr, der stattfindet, geht durch den Panama-Kanal durch. Das muss man sich mal vorstellen, das ist noch viel. 5%, dass jedes 20. Schiff fährt da hin und her wie dem Panama-Kanal und das finde ich noch eindrücklich. Ist jetzt auch erweitert worden. Manchmal kann man so Bauwerke bestaunen und sieht, was da alles Krasses entsteht. Auch in meinen absoluten Top 4 ist folgendes Bauwerk. Das neue Gebäude an der Tannenstrasse, das entsteht, wo wir ja fleissig am Bauen sind. Also mich fasziniert schon gewaltig, wie mit viel Herzblut und so vielfältig wir als ganze Gemeinde involviert sind. Viele gehen sich rein, denken mit, arbeiten mit, diskutieren mit, planen, bauen, anpacken, geben Geld. Und das wird, glaube ich, schon ein grosser Meilenstein in der Geschichte von unserer Gemeinde. Also vielleicht nicht gerade mit weltweiter Ausstrahlung, aber sicher mit der Embrachtal-weiter Ausstrahlung. Und mich fasziniert auch die Vision, die hinter dem Gebäude steht. Ein Bauwerk, wo natürlich die Bibel viel darüber schreibt, das überstrahlt aber alles noch bei weitem. Wir haben vorher schon gehört in dem Vers, wo der Lienhard vorgelesen hat, was Jesus baut. Jesus, er baut seine Gemeinde. Und ich habe mal ein paar Fakten zusammengetragen zu dem Bauwerk der Gemeinde. Die Bauzeit, die ist schon über 2000 Jahre, oder etwa 2000 Jahre ist das am Bauen. Man weiß nicht genau, wann es fertig sein wird. Vielleicht schon sehr bald. Oder vielleicht geht es noch ganz viele Jahre, bis das Bauwerk dann einmal vollendet wird. Ich habe mal überlegt, wie gross Grundstücksfläche ist. Also bei der Kathedrale ist ein Häuserblock. Bei der Gemeinde, wo Jesus baut, also die Landfläche ohne Antarktis, das sind 135 Millionen Quadratkilometer Grundstück für das Bauwerk. Der Bauherr, das ist der ewige Jesus Christus. Bauarbeiter, Das sind die Leute, die an Jesus glauben. Und das Baumaterial auch, ist noch interessant. Das, was den ganzen Bau zusammenhebt, der Heilige Geist, die Liebe von Gott, das Band von der Liebe, ein gewaltiges Bauwerk, das über die ganze Welt erstreckt ist. Und wenn wir jetzt nachdenken über das Bauwerk in der nächsten Zeit, dann ist das natürlich der Hauptbau, das Hauptbauwerk, wo man drauf schaut. Das riesige, riesige, lebendige Bauwerk, das über die ganze Welt verteilt ist. Und da wollen wir miteinander in einen Text eintauchen heute, im 1. Korinther 3, wo es eben darum geht, wie man mit Gold oder allenfalls Stroh kann oder sollte bauen. Die die Bibel haben, können gerne aufschlagen, 1. Korinther 3, oder ihr könnt auch da vorne mitlesen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir werden später noch weiterlesen, aber ich möchte einfach gerne zum Start jetzt gerade beten. Danke, Jesus, dass du baust auf dieser Welt. Du baust deine weltweite Gemeinde. Danke für den Text, den wir auch da heute darüber lesen dürfen, und auch die vielen anderen Texte, wo da einiges dazu steht. Und wir wollen dich bitten, dass du heute mein Herz, dass du unsere Herzen kannst auftun für das, was du willst sagen durch dein heilige Wort, dass wir mit offenen Ohren hören und dass wir das, was du willst wirken, bei uns passieren lassen. Danke, Jesus, bist du da, bist du lebendig und bist du gegenwärtig an dem Morgen. Amen. Der Text über das Bauen, wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Bau auch gleichzeitig. Das Bild vom Acker, vom Säen, Ernten wird da noch reingenommen. Das ist ganz vielfältig. Und das Erste, was mir da schon sehr Eindruck macht, ist, dass da steht, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Ich bin mal noch schauen, wie das Wort genau so beschrieben wird. Und das kommt das Wort so ähnlich vor wie Synergie. Also im Altgriechischen Synergos für Mitarbeiter, Ergon ist das Werk, ist das, ist das, was man vollbringt. Und Syn für miteinander. Synergie, etwas, das wie zusammenwirkt. Und das habe ich gedacht, das ist echt schon faszinierend. Gott wird uns als seine Mitwirkenden mitarbeiten. Ich meine, könnte es Gott nicht viel besser, wenn er einfach alleine würde schauen, dass alles richtig kommt und alleine würde es bauen. Ich weiß es nicht, vielleicht schon. Aber es ist seine Entscheidung, dass er uns als seine Mitarbeiter will brauchen. Und das fasziniert mich schon sehr. Gott will uns brauchen für sein Bauwerk. Da können wir ganz verschiedene Sachen daraus schliessen. Das Erste ist, es ist ein mega Privileg, dass Gott uns, dass Gott dich will brauchen für sein riesiges Bauwerk. Ich meine, es geht nicht um ein Gartenhäuschen oder so. Ihr habt vorher gesehen, um was für ein Bauwerk das es geht. Das ist ein riesiges Privileg. Das Zweite, es ist ein Geschenk von Gott. Der Paulus hat es auch beschrieben, es ist ein Gnadengeschenk, dass er so dienen als ein weiser Baumeister nach der Gnade Gottes. Es ist Gnade von Gott, dass er uns brauchen will. Es ist nicht, weil wir so mega krass gute Mitarbeiter sind. Also gut, da unter uns hat es schon ein paar mega krass gute Mitarbeiter. Aber von Gott her betrachtet. Er will mit uns arbeiten, mit unserer Schwachheit. Es ist seine Gnade. Das Dritte, was der Paulus deutlich macht, wegen dem ist es wichtig, dass die Qualität des Arbeiten eine gute ist. Der Paulus sagt selber, hey, ich habe das gemacht als ein weiser Baumeister. Also weise in dem Sinn als Sachkundige. Er hat eine Gemeinde gegründet und er hat sich überlegt, ja, wie muss man das jetzt machen? Wie passt das am besten? Was ist ein gutes Fundament für eine Gemeinde? Er hat ja dann auch beschrieben, das Fundament, das er geleitet hat, ist Jesus Christus. Also er hat nicht einfach gedacht, der Paulus, ja, ich mache jetzt einmal und irgendwie kommt es dann schon gut. Gott schaut dann schon alles nach zum Rechten und so. Sondern er sagt, ich bin sachkundig, weise vorgegangen. Er hat darüber nachgedacht, wie tue ich die Sachen am besten umsetzen. Und er hat Verantwortung übernommen. No. Er hat gesagt, ich bin als Baumeister in den Dienst reingegangen. Ein Baumeister, das ist ja der, der eigentlich allen verschiedenen Bauleuten vorsteht und ihnen sagt, hey, da müssen wir schauen, da kommt jetzt das und das. Das ist einer, der Verantwortung übernimmt und leitet. Und das ist für mich noch interessant. Der Paulus sagt, quasi damit, wenn wir als Mitarbeiter von Gott so ein Privileg haben und er Gnade mit uns hat, dass er uns brauchen will, hey, komm, dann sind wir sachkundig, dann tun wir nachdenken, versuchen wir das weise umzusetzen. Er beschreibt dann nachher auch, wie das geht, eben mit Gold statt Stroh. Und auch verantwortungsvoll. Wir sollen Verantwortung übernehmen. Also das Wort Mitarbeiter bedeutet ja eben nicht, dass wir Sklaven sind. Dass wir so Handlanger sind oder wie Marionetten, dass Gott einfach steuert und wir machen halt, was er tut, steuern. Sondern im Gegenteil, dass wir Verantwortung übernehmen sollen, dass wir sollen gut machen, dass wir sollen weise machen, dass wir uns sollen einsetzen dafür. Etwas anderes oder das Letzte, wo der Paulus da auch darauf hinweist, ist, es wird weitergebaut. Er sagt, ich habe angefangen zu bauen, andere bauen weiter, jeder soll gut hinschauen, und jeder sehe zu, wie er baut. Also man soll wirklich genau anschauen, nicht einfach irgendwie das passieren lassen. Und dann dürfen wir uns bewusst sein, wir sind einfach ein Stück im grossen Bauwerk. Wir bauen da etwas, jemand anderes baut darauf weiter. Viele Generationen nach uns, außer Jesus kommt bald wieder, bauen weiter. Viele Generationen vor uns haben schon gebaut. Es ist ein Bauwerk, das weiter wachsen darf. Und ich habe einen spannenden Satz gelesen, gerade in Bezug auf das Bauwerk, auf die Gemeinde von Jesus Christus. Das ist ein Bauwerk, wenn man mal aufhört zu bauen, dann geht es kaputt. Und für mich ist das irgendwie ein bisschen eine Herausforderung. Komm, wir wollen weiterbauen. Wir wollen als Mitarbeiter, als weise, sachkundige Verantwortung übernehmen. Und gleichzeitig ist es auch etwas, wo wir einfach ein Stück weit auch uns entlasten und wissen, ja, wir sind einfach ein Teil. Andere kommen, bauen weiter, wir ergänzen uns, verschiedene Leute bauen mit. Also das ist mein erster Punkt aus dem Text raus. Gott will dich brauchen. Gott will uns brauchen, dass seine Gemeinde wachsen als Mitarbeiter. Dass wir dürfen wirken. Es ist ja das Bild vom Ackerfeld auch noch gebraucht worden. Wir können jetzt sagen, ja, das stimmt, ohne Gott geht überhaupt nichts. Gott ist der, der das Wachstum schenkt. Wenn man da im Kontext lesen, beschreibt Paulus das eindrücklich. Ja, Gott ist der, der Wachstum schenkt. Ohne Gott geht nichts. Aber ich wage jetzt mal eine steile Behauptung. Ohne uns Menschen geht auch nichts, weil Gott sich für das entschieden hat. Jemand muss säen, jemand muss ernten. Wenn wir uns in die Hände von Gott begeben, dann tut er uns nicht einfach ein bisschen streicheln, sondern er nimmt uns als seine Werkzeuge und tut uns brauchen, dass wir Werkzeuge sind, lebendige Werkzeuge in seiner Hand. Ja, vielleicht eine steile Aussage, ohne uns Menschen geht auch nichts. Und darum das Privileg, vielleicht auch ein Challenge, Ermutigung und sicher auch ein Gnadengeschenk von Gott, dass wir bei so etwas Bedeutsamem wie seinem Bau auf dieser Welt mitarbeiten dürfen. Ich möchte ein Stück weiterlesen in dem Text, weil jetzt kommt das Gold und Stroh vor. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art ein jedes Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, durch so wie durchs Feuer hindurch. Ein Text mit gewaltigen Bildern, vielleicht zum schnell zwei, drei Fakten zusammentragen. Offensichtlich gibt es verschiedenes Baumaterial, das man damit bauen kann. Gold, Silber, Edelstein, Holz, Stroh. Das eine ist vergänglich, wird mal in Ewigkeit keinen Bestand haben. Anderes Baumaterial wird in Ewigkeit Bestand haben und nicht vergehen. Etwas anderes, was da in dem Text klar wird, es wird einmal so wie ein Gericht geben. Es gibt verschiedene Gerichte am Ende der Zeit. Und in einem Gericht werden wir als Gläubige vor Gott stehen. Und er wird prüfen, und es wird zu Tage kommen, ob die Werke, die wir da haben, ob die in der Ewigkeit Bestand haben, einen Ewigkeitswert haben, oder ob sie quasi wie verbrennen und keinen Ewigkeitswert haben. Vielleicht stellen wir das uns vor als irgendwie einen gewaltigen Vorgang, etwas Schauriges, was da passiert, oder Gefürchtiges mit dem Feuer oder so. Aber eigentlich ist es etwas ganz Verständliches, ganz Logisches. Wenn die Ewigkeit mal wird anfangen, dann wird dort kein Platz sein für die Sachen, die keinen Ewigkeitswert haben. Das wird einfach dann vergangen sein. Es wird ja auch beschrieben da, dass es uns vorkommen kann wie ein Schaden. Das ist nicht in dem Sinn gemeint, dass es eine Strafe wäre, sondern mehr wie ein Verlust. Ich kann mir schon vorstellen, dass man dann dort steht und denkt, boah, all das habe ich gemacht und das ist jetzt nichts mehr, das bringt jetzt alles nichts mehr, das ist alles vergangen, das ist alles vergänglich und nichts mehr wert gewesen. Vielleicht wird man gewisse Sachen bedauern und denken, boah, ich hätte meine Zeit dann noch ein bisschen anders einsetzen können. Oder vielleicht ist man auch froh, weil man dann merkt, ah, jetzt ist wirklich nur noch das da, was auch einen Ewigkeitswert hat. Vielleicht ist man auch froh so über quasi die Art vom von der Läuterung. Was auch deutlich wird, es geht nicht darum, ob jemand mal die Ewigkeit bei Gott wird verbringen oder nicht. Das ist ein Gnadengeschenk. Das hat überhaupt nichts mit dem Werk zu tun. Das, was da als Feuer beschrieben wird, so wie durchs Feuer hindurch wird einer gerettet, das ist auch nichts mit Fegefeuer oder so gemeint. Sondern das ist ganz einfach der Tatbestand, wenn dein Haus zu Hause abfackelt und du schaffst es gerade nach Hause, dann lebst du zwar, aber alles, was du gehabt hast, ist verbrannt. Und wenn alles das, was wir tun auf dieser Welt, keinen Ewigkeitswert hat, trotzdem dürfen wir gerettet sein. Aber mitnehmen in dem Sinn können wir nichts. Das ist einfach als Bild damit gemeint, dass man so wie durchs Feuer durchgerettet wird. Ich möchte aber jetzt besonders mal schauen, was ist denn mit diesen Materialien gemeint? Der Paulus beschreibt da, hey, mit Gold, Stroh, so bauen, dass die Sachen Bestand haben, in alle Ewigkeit. Also es geht ein Stück weit darum, dass die Sachen, die wir machen, dass sie einen Ewigkeitswert dürfen haben. Der Paulus selber hat gesagt, ich habe die Gemeinde gegründet. Und er geht sicher von sich aus, dass er das gut bauen hat, mit Ewigkeitswert, dass er eben mit Gold bauen hat. Gut, das Gold da ist jetzt ein bisschen vergänglich, also ich hoffe, es vergeht nachher. Aber er denkt von sich, dass er mit seiner Weisheit gut bauen hat, dass er einen Ewigkeitswert hat. Und Paulus beschreibt auch, gerade in dem Kapitel vorher, was denn seine Weisheit ist, wie dass er die Gemeinde bauen oder gegründet hat. Im ersten Kapitel im Korintherbrief, da schrieb der Paulus, alle wollen immer Zeichen haben. Die Juden wollen Zeichen haben, die Heiden wollen Zeichen haben. Sie wollen die grösste Weisheit hören und suchen sie. Und dann schrieb er, was er gemacht hat. Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also Paulus sagt, das, was ich mache, das, was weise ist, ich predige den gekreuzigten Jesus Christus. Das ist die ganze Weisheit. Viele Leute denken, das ist dumm. Aber alle, die merken, die daran glauben, die dürfen tiefe Erfahrung machen damit, die merken, das ist viel Weisheit dahinter. Das wird zum Leben. Das fängt an, Kraft zu entfalten. Der Paulus sagt quasi, hey, man muss nicht bauen mit Korinther haben wollen, dass man rhetorisch weise Reden schwingt, dass man gross ansteht. Aber so sagt der Paulus, nein, das müssen wir nicht machen, sondern Jesus Christus, der Gekreuzigte, das soll im Zentrum stehen. Und dann bauen wir mit Gold. So habe ich gebaut, das ist Gold. Er hat ja geschrieben, die Grundlage, die er geleitet hat, ist Jesus Christus als gekreuzigte und wieder auferstandene Herr. Viele in der damaligen Gemeinde werden so gestritten haben. Sie haben nicht Jesus ins Zentrum für ihrem Wirken, für ihre Mitarbeit gestellt, sondern sich selber. Und damit sie noch ein bisschen besser dort stehen, haben sie sich angefangen zu berufen auf den Paulus und auf den Apollos, der später offensichtlich da war. Sie haben gesagt, hey, ich bin mit dem Paulus zusammen, der findet mich im Fall der super, super Typ. Ich erzähle genau, was er sagt. Das ist das Beste, was es gibt. Der Paulus sagt, stopp. Wir müssen nicht auf Menschen hinweisen. Wir müssen nicht selber versuchen, gut dastehen. Wir können auf Jesus hinweisen. Wie ein Spiegel. Nicht, wenn die Leute euch anschauen, sieht man euch selber. Oder der Paulus oder der Apollos oder wer auch immer. Sondern Jesus Christus als Gekreuzigter. Das soll das Ziel sein von allem Dienst, von aller Mitarbeit. Und darum habe ich als Bild heute, als spezielles Werkzeug, so einen Spiegel noch mitgenommen. Der Paulus sagt quasi, ja, schaut mich an, aber dann seht ihr mich gar nicht. Gut, jetzt seht ihr euch, wenn ihr dafür schaut. Oh, ja, plus minus. Er sagt, aber nicht das soll man sehen, sondern Jesus Christus soll es spiegeln. Wenn man euch anschaut, euren Dienst, eure Mitarbeit, dann soll man da drin Jesus Christus als den Gekreuzigten sehen. Und darum hätte ich den Spiegel heute als spezielles Werkzeug da noch zu diesen Werkzeugen dazustellen. Vielleicht kannst du das auch als Bild mitnehmen. Das ist das, was der Paulus meint. Wenn wir mit Gold bauen wollen, dann dürfen wir ein Spiegel sein, der auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, hinweist. Nicht auf Menschen, nicht auf unsere Taten, nicht zum Gross rauskommen, sondern Jesus allein. Das ist noch spannend. Das war eigentlich das Ziel von ganz Anfang an mit den Menschen. Gott hat uns Menschen ja geschaffen als seine Abbilder, als sein Ebenbild. Dass, wenn man den Menschen sieht, dass man da drin Gott sieht. Oder wenn wir im Neuen Testament lesen, was der Paulus beschreibt, das ist das Ziel von Leuten, die in Glauben kommen, die an Jesus glauben. Das Ziel ist, dass sie immer mehr verwandelt werden ins Bild von Jesus. So lesen wir es im 2. Korintherbrief. Ja, ins Bild verwandelt von Jesus. Dass wenn man mich anschaut, dass wenn man euch anschaut, dass man Jesus in euch sieht, eurem Wirken, in eurem Leben, in eurem Handeln, in eurem Tun. Dass wir quasi so wie wandelnde Spiegel sind, die durch die Welt durchgehen. Und das finde ich noch cool. Der Paulus sagt, das ist Gold. Das kann Ewigkeitswert entfalten und entwickeln. Wenn das, was wir tun, wenn das, was wir machen, auf Jesus hinweist. Was bedeutet das konkret? Wenn jemand von euch, wie der Paulus, eine Gemeinde gründen will, dann macht es auf dem Fundament Jesus Christus. Ich habe mir überlegt, was bedeutet es für mich? Für mich ist das wirklich ein Leitsatz, dass wenn ich eine Predigt vorbereite, dass ich mir überlege, wie kann ich auf Jesus hinweisen? Wie kann ich ein Spiegel sein für das, was Jesus da hat, wie er gelebt hat, wie er gestorben ist und du verstanden ist? Das gilt für jeden, der irgendwo einen Input oder eine Andacht macht. Das darf unser Leitgedanke sein. Wie können wir auf Jesus hinweisen? Wichtig ist nicht eine Lehre, eine Weisheit, eine Theorie, irgendwie die perfekte Theologie oder so, sondern dass wir auf Jesus als Person hinweisen dürfen. Es geht um Jesus als Person. Das kann aber auch für ganz praktische Dienste so sein. Ich habe gerade an unseren Gottesdienst gedacht, den wir da jeden Sonntag feiern, wo ich richtig geniesse. Und die Atmosphäre, die wir haben wollen und pflegen miteinander, ist, dass wir offene Türen haben für jeden, der da reinkommt. Und ich weiss nicht, wer was für Dienste macht, die man vielleicht gar nicht sieht. Ich denke an die Leute, die manchmal schauen, dass schön die Stühle stehen, dass alles sauber ist. Unsere Begrüßungsleute, das Catering, alles, was dazu beiträgt, dass wir Atmosphäre schaffen können, wo man willkommen ist und so auch Jesus kann widerspiegeln, der offene Arme hat für jeden Mensch. Ich glaube, das ist auch ein Hinweis auf Jesus. Das ist so ein Spiegel. Ich kann übrigens zum euch das auch noch kurz informieren. Das ist wirklich unser Weg, wo wir unterwegs sind, dass wir viele Leute einladen können. Ich habe gerade heute neu so ein Visitenkärtchen aufgelegt. Vielleicht sind wir manchmal unterwegs und wollen jemanden einladen für einen Gottesdienst. Dann gibt es die jetzt ab heute, die aufliegen. Kann man einfach jemandem weitergeben. Da steht «Willkommen» zum Gottesdienst. Und das wäre eine Möglichkeit, dass man so eins im Sack hat. Vielleicht schwätzen die etwa die mit Leuten, die sagen, ja, ich würde gerne mal kommen. Dann kann man so eins einfach weitergeben. Die liegen hinten auf. Gerade jetzt für die Serie habe ich auch Werbung aufhängen lassen hier in Embrach. Also auf unseren Plakatwänden. Da ist es ein bisschen klein, da sieht man es ein bisschen grösser. Da werden alle Leute eingeladen, dass sie regelmäßig zu uns kommen können in den Gottesdienst. Oder machen können reinschauen. Wir wollen offene Arme haben, weil Jesus hat auch offene Arme. Wir wollen mit unserer Atmosphäre auf Jesus hinweisen, wo wir hier arbeiten. Wir sind viele Spiegel, die Jesus widerspiegelt. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Vielleicht, wenn man da reinkommt, sieht man gar nicht Gesichter, sondern überall in kleinen Sachen sieht man Jesus. In Seelsorgegesprächen, die wir haben, wenn wir miteinander reden, wir dürfen auf Jesus hinweisen. Es kann aber auch sehr oft ganz praktisch im Alltag sein. Vieles passiert ja in den Diensten, die wir machen in der Gemeinde, aber noch viel mehr passiert im Alltag, wo wir Mitarbeiter von Gott sind. Und wir dürfen auf Jesus hinweisen. Das können ganz praktische Taten von der Nächstenliebe sein. Für unsere Nachbarn. Ich denke auch in unserer Familie. Wenn ich geduldig bin mit meinen Kindern, die wieder mal ihre Krise haben, dann dürfte das ein Hinweis sein auf Jesus, weil er noch viel geduldiger ist mit mir. Das ist das Bild für mich, der Spiegel, den ich einfach mitnehmen kann. Wo ich darf im Alltag mir überlegen, kann ich da ein Hinweis sein auf Jesus? Kann ich Jesus widerspiegeln? Er, der so viel Geduld hatte zu mir, kann ich etwas von dieser Geduld weitergeben? Kann ich etwas von dieser Liebe weitergeben? Kann ich ein gutes Wort haben für andere? Ermutigung. Ich glaube, es macht so viel aus, was die Motivation ist hinter den Taten, die wir machen. Ob das ist, weil wir selber gut dastehen wollen, weil wir etwas präsentieren wollen, weil wir Erfolg haben wollen oder weil wir sagen, nein, wir wollen auf Jesus hinweisen. In Wort, in Tat, in praktischen Sachen, in ganz kleinen Sachen. Ich wünsche mir, dass wir da wirklich einen ganz offenen Blick haben dürfen. Der Dienst, den viele von euch in der Gemeinde, das ist ein kleiner Teil. Aber der Alltag, der gehört alles auch dazu. Vielleicht, wenn ihr einem Arbeitskollegen einen Kaffee bringt, das könnt ihr machen, um euch bei ihm ein bisschen einschleimen. Oder könnt ihr es auch machen, um zu sagen, hey, Jesus hat mir so viel Gutes da, ich will dir auch einfach etwas Gutes tun. Ich glaube, das macht so einen gewaltigen Unterschied. Und da will ich euch ermutigen dazu. Nehmt das Bild vom Spiegel mit in euren Alltag hinein. Der Paulus sagt jetzt, das, was soll entstehen, die Gemeinde. Wir haben vorher schon ein bisschen Dimensionen davon angeschaut. Er sagt aber noch zwei, drei ganz spannende Sachen dazu. Und da werde ich noch zwei Verse zum Schluss mit euch weiterlesen in dem 1. Korinther 3. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Ja, das ist mein Gebet, dass man das immer mehr verstehen dürfen, was das bedeutet. Jeder, der Jesus glaubt, wenn wir zusammenkommen, sind wir seine Gemeinde, sind wir heilig und sind wir der Tempel von Gott. Was bedeutet das, der Tempel von Gott? Es bedeutet, dass Gott gegenwärtig ist, da in unserer Mitte. An diesem Sonntagmorgen zum Beispiel. Aber an anderen Orten, wo wir zusammenkommen. Und das ist ein gewaltiges Geschenk. Es war immer wieder Gottes Absicht, dass er unter den Menschen ist. Im Paradies, damals, wo Gott den Menschen geschaffen hat, war das noch ganz nahe. Aber die Menschen sind weggegangen von Gott. Später, in der Stiftshütte, im Tempel, dort war irgendwie die Gegenwart von Gott in der Welt. Gott hat das auch gezeigt. Einmal im Jahr hat jemand dort rein dürfen, der hohe Priester, das Allerheiligste, die Gegenwart von Gott. Und jetzt sagt da der Paulus, hey, es ist eine neue Zeit angebrochen, wo ihr als Ortsgemeinde, der Paulus redet da zu der Ortsgemeinde in Korinth, wo ihr als Ortsgemeinde der Tempel sind von Gott, weil ihr als gläubige Leute, ja, so als Spiegel quasi, zusammenkommt. Das ist mein Wunsch, dass man das immer mehr könnt verstehen. Das wird ganz vielfach bezeugt in der Bibel, gerade im 2. Korintherbrief, eine Stelle, wo mir sehr eindrücklich scheint, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also das Haus, das wir daran bauen, wenn wir Mitarbeiter sind, das Gemeinde von Jesus wachsen darf, wenn wir seine Werkzeuge sind, dann ist das grosse Ziel, dass Gott immer mehr gegenwärtig sein kann in unserer Mitte und durch uns in der Welt. Das ist eine riesige Vision. Und das ist ein Bau, der sich lohnt, zum Mitschaffen. Das ist ein Bau, der über viele hundert Jahre geht. Ich tue da noch mal kurz das Bild von dieser Familie Sagrada einblenden. Oft sieht man nur einen kleinen Teil. Die Leute sind am Bauen. Die das gegründet haben und angefangen haben, die sind alle schon gestorben. Und wer weiß, wer das Ende mal noch wird weiterleben. Aber wir dürfen dem Baumeister vertrauen, dass er es gut zum Ende führen wird. Das Bauwerk, wo wir dran sind. Auch wenn wir vielleicht das Ende nicht werden sehen oder das Grosse nicht werden sehen. Wir dürfen einfach der Teil bei uns sein, der Spiegel bei uns, der auf Jesus Christus hinweist. Bei unseren Nachbarn, bei unseren Freunden, in unseren Familien, in unserem Umfeld, untereinander. Wir selber brauchen doch auch immer wieder die Ermutigung, um auf Jesus hingewiesen zu sein. Man kann sich das vorstellen wie das Bild von dem Steinmetz, das ihr hier seht. Gerade im Mittelalter war es ja häufig so, dass man lange daran gearbeitet hat, an so Kathedralen. Und einer ist mal schauen, wie das also zu und her geht und hat da den armen Steinmetz gesehen, wie der am Boden hockt und hat gesagt, was machst denn du? Und griesgrämig hat er gesagt, ich baue, ich tue am Stein umhacken. Er ist ein bisschen weitergegangen und hat den anderen gesehen. Ja, der hat einen relativ zufriedenen Eindruck gemacht. Er hat gesagt, was machst denn du? Er war auch am Stein umhacken und sagte, ah, ich baue ein schönes Bogenfeister. Dann ist er weitergegangen, dann war einer am Pfeifen, vor sich an Pfeifen, auch am Stein umhacken. Dann hat er gefragt, was machst denn du? Und er hat gesagt, ich baue eine Kathedrale. Und das ist das Bild, das wir mitnehmen dürfen. Wir sind vielleicht vor uns am Hinhacken, mit unseren Mitteln, die wir haben, als das Werkzeug, das Gott uns gemacht hat. Aber wir sind ein Teil vom Grössten, vom Besten, vom gewaltigsten Bauwerk, das es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Das Bauwerk, wo Gott selber sagt, dass er gegenwärtig ist, dass er präsent ist drin. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du deine Gemeinde gegründet hast, dass du sie bauen willst und dass du mich, dass du uns als Mitarbeiter willst brauchen da dazu. Ja, du hast uns so vielfältig geschaffen, gemacht. Wir dürfen einfach unseren Teil beitragen. Ein anderer wird weiter darauf bauen. Aber wir wollen uns Mühe geben. Wir wollen weise sein, sachkundig. Wir wollen die Verantwortung übernehmen, die du uns willst geben in dem ganzen Bauwerk hinein. Und wir wollen dich bitten, Jesus, dass du uns hilfst, den Blick immer auf dich zu wenden, selber den Blick auf dich zu richten, als der, der gekommen ist auf die Welt, der gekreuzigt worden ist, für mich, um meine Schuld, um die Schuld der ganzen Welt zu tragen. Wir wollen den Blick auf dich richten, Jesus, wo du auferstanden bist und neues Leben geschaffen hast und auch uns willst du neues, ewiges Leben schenken. Und wir wollen dich bitten, dass unser Dienst, den wir tun, dass jeder Hammerschlag, den wir machen, dass jedes Putzen, jedes Wirken, jeder Input, alles, was wir tun, jede Tat auch unserem Nächsten, in unseren Familien, dass du uns lehren, dass es auf dich hinweisen darf. Dass es auf dich als Gekreuzigte hinweisen darf und dass wir wie Spiegel für dich sein. Und wir wollen dich bitten, dass du uns immer mehr verstehen lässt, was es bedeutet, dass du gegenwärtig in unserer Mitte bist. Dass du als lebendiger Gott